Bevor es in den heutigen Podcast geht, möchten wir dich auf die DMEA, Europas führendes Event für Digital Health, aufmerksam machen, das vom 8. bis 10. April in der Messe Berlin stattfinden wird. Es erwarten dich über 300 Speaker und 800 Aussteller aus Deutschland und der ganzen Welt mit dem Fokus auf Themen wie KI, Telemedizin, elektronische Patientenakte und mehr. Tickets gibt's online auf www.dmea.de. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dr. Caroline Bierlein und Philipp Busche zum Thema Resilienz. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen bei Klinisch Relevant. Ich bin Caroline Bialon und ich freue mich, dass heute Philipp Busche nochmal zu Gast ist im Podcast. Wir hatten ja schon ein paar Folgen zusammen, deswegen verzichte ich auf die lange Einführung. Aber ihr erinnert euch, Philipp ist Chefarzt der Inneren Medizin in der Klinik Alesheim in der Schweiz. Und wir wollen heute zum Abschluss unserer kleinen Serie über ein Thema sprechen, das uns beiden, denke ich, sehr am Herzen liegt und wo es darum geht, wie man vom Mediziner zum Arzt wird oder eben dieser Wortgegensatz vielleicht bedeuten kann. Herzlich willkommen, Philipp.
Ja, vielen, vielen Dank für die Anmoderation und freut mich, nochmal mit dabei zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, was fällt dir denn ein, so bei diesem Wortpaar, das ja immer wieder fällt, auch im medizinischen Kontext? Wie geht's dir damit?
Ich finde es erstmal schön, das sozusagen in einer Reihenfolge zu nennen. Also ich sage gern vom Mediziner zum Arzt oder von der Medizinerin zur Ärztin, weil das an sich schon eine Entwicklungsbewegung hat. Und ich glaube, darum geht es eigentlich. Wenn ich auf meine eigene ärztliche Biografie schaue, dann merke ich, gibt es immer wieder Momente, in denen ich den Anforderungen, die mir aus dem Beruf begegnen, eigentlich innerlich nicht gewachsen bin. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung eigentlich zwei Beispiele mir überlegt oder die mir besonders prägnant sind. Das eine ist eigentlich mehr aus der Perspektive jetzt meiner chefärztlichen Tätigkeit, aber da hatte ich letztes Jahr die Situation, dass ich in mehreren Kontexten mit Schwierigkeiten konfrontiert war, auch mit einem hohen wirtschaftlichen Anteil, sodass bei mir richtig Sorgen entstanden sind. Und ich gemerkt habe, diese Sorgen überfordern mich eigentlich. Die beschäftigen mich innerlich so stark, dass ich die abends nicht loslassen kann und dann schlecht einschlafe und merke, wie das Kraft kostet. Und ich bin dann innerlich dafür aufgewacht, erstmal zu merken, okay, da gibt's was, damit muss ich mich irgendwie beschäftigen. Ich brauche ein neues Verhältnis zum Umgang mit Sorgen. Also wie lerne ich Sorgen so zu handhaben, dass sie mich eigentlich nicht krank machen? Und das war so ein bisschen ein Beginn nochmal von einer sehr bewussten Auseinandersetzung damit, wie innere Entwicklung eigentlich stattfindet. Und solche Themen kenne ich aus meiner eigenen assistenzärztlichen Zeit, dass ich von der Uni komme, gut ausgebildet bin, mehr oder weniger so wie wir alle, wenn wir unser Examen haben, ganz, ganz viel wissen. Und dann erstmal merken, okay, das, was wir jetzt im Alltag brauchen, ist oft was ganz anderes. Und da hatte ich jetzt vor ein paar Wochen mit einer Assistenzärztin bei uns, die ihre erste Stelle bei uns angetreten hat, ein interessantes Gespräch, wo sie in der Quintessenz dann sagt, Philipp, mir war gar nicht klar, dass wenn ich jetzt anfange zu arbeiten, dass ich dann jemand anderes werden muss. Also, dass ich wirklich Ja sagen muss, dazu Ärztin zu werden. Und dass das was anderes ist als ausgebildete Medizinerin mit einer Approbationsurkunde. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das will. Und wenn ich so überlege, was sind die ersten Dinge, die ich als Assistenzarzt lernen musste, dann war sicherlich Fleiß eins. Ich glaube, darauf sind wir aus dem Studium richtig gut vorbereitet. Hat ja nicht so viel mit Intelligenz zu tun, ob man sein Medizinstudium schafft, sondern vor allen Dingen erstmal mit Fleiß. Das können wir. Okay. Und dann kommt aber als Assistenzärztin, als Assistenzarzt ganz schnell Ausdauer dazu. Und es ist letztendlich nicht das Auswendigwissen der Herzinsuffizienztherapie, was einen fordert, oder?
Nein, nicht nur.
Ja. Ja, nicht nur. Also das braucht man irgendwie auch, aber das steht in den Büchern. Aber das Durchhalten, was man den ganzen Tag macht, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und auch nicht, dass man das innerlich gut kann.
Ja.
Und so gibt es eigentlich ganz viel, wenn man mal schaut, was ist so der innere Weg, den wir auch für unsere Profession zurücklegen müssen, können oder sollten, wie auch immer. Aber wo ich den Eindruck habe, da werden wir eigentlich vom Leben gefordert, dann gehört dazu Proaktivität lernen, also eine Lösungsorientierung. Wenn uns das nicht gelingt, dann gehen wir unter emotional im ärztlichen Beruf. Es gehört zu unserer Profession dazu, Probleme, Krankheiten, Symptome, Befunde immer so anzupacken, dass wir Lösungen suchen. Aber das hat auch was mit innerer Haltung zu tun. Ja, ja. Also Lösungsorientierung, Proaktivität. Und dann gibt es aber auch ganz andere Dinge. Mich hat das als junger Arzt total beeindruckt, wenn ich jemanden neu aufgenommen habe, stationär. Und dann nehme ich mir Zeit und mache Anamnese und erhebe die Befunde und denke, ich mache alles richtig. Und dann ist die Frage, was hat die Patientin oder der Patient? Und dann gehe ich mit dem Oberarzt da rein oder der Oberärztin und zwei Fragen, zwei Minuten und sofort ist klar, was das Problem ist. Also dieses Erfassen können einer Diagnose, das hat natürlich mit Wissen zu tun, das hat auch mit Erfahrung zu tun, aber das hat auch was damit zu tun, das Wesentliche schnell erfassen zu können.
Also ganz besonders hart wird's ja, also wenn ich das kurz einfügen darf, ich hatte mal eine Oberärztin, die erschien einmal pro Woche zur Chefvisite und sonst war die eigentlich nicht da, die war immer in der Funktionsdiagnostik. Aber wenn die mal da war, völlig aus dem Nichts, die sprach auch nicht viel, dann war immer klar, irgendwas ist bei irgendjemanden und ich hatte immer zwei Fragen. Erstens, ich wollte wissen, was es ist, weil sie hatte eigentlich immer recht. Und zweitens habe ich mich immer gefragt, woher sie es wusste, dass es da jetzt was zu tun gibt.
Aber es ja, und ich finde das total wichtig, dass wir das reflektieren und merken, das ist erstmal eine Kompetenz.
Total,
also
total.
Innere Kompetenz, sofort das Problem zu erfassen. Vielleicht kann man das diagnostischen Blick nennen. Und die Frage, wie kommt man da eigentlich hin? Oder auch etwas, gestern habe ich eine Assistenzärztin angeleitet, zum ersten Mal ein SPK zu wechseln. Das ist kein Hexenwerk. Aber wenn man das erste Mal einen Katheter in den Menschen reinschiebt, dann merkt man, das braucht nicht nur das Wissen, wie dick muss der Katheter sein und wie arbeitet man steril und so. Das braucht auch Mut.
Ja.
Und dann zu merken, Ärztin, Arzt sein bedeutet auch, Mut zu haben, zu therapieren oder sich auf therapeutische Prozesse einzulassen oder in so vielen palliativen Situationen oder bei chronisch kranken Patienten auch überhaupt diesen therapeutischen Willen aufzubringen, noch zu helfen.
Oder auch mal etwas zu lassen.
Ja, oder auch mal etwas zu lassen, also Freude an Verantwortungsübernahme. Mhm. Und ich habe den Eindruck, all diese Aspekte gehören zu einer inneren Dimension des ärztlichen Berufs, die wir nicht systematisch vermittelt kriegen. Also wir sind enorm gut darin, uns Fakten anzueignen. Und wenn wir eine gute Facharztweiterbildung haben, dann lernen wir auch ganz viele äußere Kompetenzen und technische Möglichkeiten kennen und handhaben. Aber es gehört eigentlich auch eine innere Reise zu dieser Berufung oder Profession, wo es darum geht, sich mit den inneren Dimensionen zu beschäftigen und zu fragen, welche Kapazitäten, welche Kompetenzen gilt es eigentlich da aufzubauen. Und da finde ich total interessant, wir haben ja im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, wie wie unsicher gerade die Welt ist und wie herausfordernd und wie wenig Stabilität eigentlich im Außen jetzt gerade im deutschsprachigen Kontext auch in politischen Strukturen oder so zu finden ist und wie viel höher die Anforderungen dann eigentlich an die innere Stabilität und den inneren Kompass ist. Und es gibt jetzt gerade interessanterweise in der Wirtschaft, also in einem Lebensfeld, wo man denkt, das ist sehr an äußeren Erfolgen orientiert, eine ganz interessante Bewegung. Da wurde ja 2015 wurden die Sustainable Development Goals verabschiedet und mit dem Ziel, eigentlich eine gesunde, ärztlich würde man sagen, eine gesunde Welt zu gestalten, eine gute Welt oder eine nachhaltige, eine, die die Klimaprobleme löst, wo Frieden entsteht und sowas. Und jetzt haben sich vor 4-5 Jahren führende Persönlichkeiten eigentlich aus der Wirtschaft, zum Impuls, der in Skandinavien, ich glaube in Stockholm begonnen hat, zusammengetan und haben sich gefragt, warum klappt das nicht? Die Ziele sind ausgerichtet auf 2030 und im Moment sieht es so aus, als würde die Welt an allen Punkten eigentlich Rückschritte machen. Und haben dann gemerkt, wenn wir anders wirtschaften wollen als Menschheit, müssen wir andere Menschen werden. Und sind dann mit der Frage losgegangen und haben gesucht, was braucht es eigentlich? Und das haben die dann Inner Development Goals genannt. Was braucht es an inneren Entwicklungszielen für die Menschheit, aber dann eben auch für jeden Einzelnen, um an einer gesunden Welt überhaupt mitzuarbeiten? Und ich finde es deswegen interessant, weil die 23 innere Entwicklungsziele aufgeschrieben haben, die ich quasi auch jeder Ärztin, jedem Arzt wünschen würde, dass man sich mit dem beschäftigt und dass man schaut, wie kann man die lernen. Und das zu merken, dass Human Growth, also das Wachstum des Menschen, und ich finde, das ist ja ein Kernaspekt, der uns ausmacht, dass wir entwicklungsfähig sind, dass das eigentlich eine innere Reise braucht oder auch eine innere Reise ist. Also diese Transformation. Ich finde, in dieser Formulierung vom Mediziner zum Arzt, von der Medizinerin zur Ärztin, ist eigentlich ein Transformationsaspekt enthalten, den ich unglaublich wichtig finde für unseren Beruf.
Ja, das ist ganz spannend. Also um das einzufügen, der Zeitpunkt, wo wir dieses Gespräch aufnehmen, ist 1,5 Wochen vor der Bundestagswahl in Deutschland und wo wir eben jetzt auch von diesen politischen Unsicherheiten und den Sorgen hatten. Deswegen fand ich jetzt auch, vielen Dank, dass du diesen persönlichen Aspekt, was dann, wie man dann erst mit einer Zeit auch merkt, wie Sorge einen ergreift, wie das bei dir war, du das so beispielhaft beschrieben hast, weil ich denke, das ist das, was ja auch dann ganz vielen passiert und wo man dann wirklich aktiv gucken muss, wie gehe ich damit um, ohne es zu negieren und gleichzeitig wirklich handlungsfähig zu bleiben. Und es ist ja auch so eine Erweiterung, ne? Das Wissen, dieses ganz fachlich praktische Wissen gibt natürlich Sicherheit und das hilft ja auch in diesen Situationen, wo ich eine Entscheidung treffen muss, dass ich einfach weiß, ich treffe das jetzt nicht auf irgendeiner persönlichen Meinung oder Erfahrung, sondern eben auf dem Wissen, das ich da erworben habe. Und deswegen hilft es dann ja natürlich auch schon, wenn ich bestimmte Dinge auch auswendig gelernt habe, weil ich sie dann abrufen kann in der Situation. Aber ich musste ganz oft an eine Freundin von mir denken, die schon im Studium, wenn dann irgendwie ganz viele Klausuren anstanden oder ganz viel Lernstoff war oder man einen Absatz hatte, wo man dachte, boah, ist das viel. Und die hat dann immer, wir waren in der Lerngruppe, die hat dann immer gesagt, naja, hilft ja nichts. Und dann ging's los. Und dieses Anpacken, dieses immer wieder den Mut haben, halt den nächsten Schritt zu machen und sagen, naja, dann lerne ich das jetzt halt und dann gehe ich den nächsten Schritt und dann kommt eben doch viel zusammen und dann entsteht immer wieder was. Und ich glaube, diesen Schritt zu machen und auch mal in der Medizin kommt ja viel zusammen. Das eine ist die Menge, aber das andere sind ja dann auch menschliche Komponenten und es ist ja immer wieder auch der Kampf gegen Ekel, gegen Ängste, gegen Müdigkeit, gegen so diese eigenen Aspekte, wo es ja einfach auch hilfreich ist, sich damit auseinanderzusetzen und zu gucken, Ich kann da einmal, zweimal so gegen meine innere Kraft drüber gehen, aber irgendwann hilft sich auch anzugucken, was hält mich da immer wieder zurück, ne?
Ja, es ist total wichtig, dass du das anführst, ne? Dass die hohe Bedeutung all des Wissens, was wir haben und all der die Handhabbarkeit der technischen Dimension unserer Medizin. Ich muss sagen, als Führungsperson im Alltag muss ich mir überhaupt keine Sorgen machen, dass die nachkommenden Ärztinnen und Ärzte in diesen Bereichen gut sind. Wissensmanagement wird von denen also viel besser gehandhabt als wahrscheinlich von mir. Das haben die ganz anders gelernt. Die Dimension, um die ich mir Sorgen mache, wenn ich in unsere Krankenhäuser schaue oder in unser Gesundheitswesen, dann ist das, ich glaube, der Bericht vom Marburger Bund kam gerade vor einer Woche jetzt raus, mit der Frage, wie ist es eigentlich mit Burnout und wie geht es unserer Ärzteschaft? Und da merkt man, mehr als 50% der Ärztinnen und Ärzte haben Burnout-Symptome. 28 oder 30% der Ärztinnen und Ärzte denken darüber nach, den Beruf zu wechseln. Also wir haben bei all dem, was wir wissen und bei all dem, was wir können, haben wir eine Art und Weise, Medizin zu machen, entwickelt, die eigentlich nicht mehr lebbar ist. Und wo die Frage der Resilienz, der Frage, woher nehme ich meine Kraft, wie werde ich inhaltlich eigentlich mit, wie komme ich inhaltlich mit dem zurecht, was ich den ganzen Tag tue, total in den Vordergrund rückt und dazu führt, dass viele Menschen, die eigentlich aus einer inneren Berufung starten, aufgeben und sagen, hey, ist nicht lebbar. Und da habe ich den Eindruck, das hat viel damit zu tun, ob die innere Ausbildung, ob das, was an inneren Kompetenzen aufgebaut wurde, ob das, was innerlich trainiert wurde, ob das zu dem Alltag passt, der uns dann im Moment erwartet. Und wir hatten gerade vor 2 Wochen eine Assistentin-Sitzung, wo die Assistenten mich gefragt haben, hey Philipp, erzähl mal, Umgang mit hoher Arbeitslast und Resilienz, also ganz persönlich, wie machst du das denn? Und was ich interessant finde, wenn man jetzt in die wissenschaftliche Literatur schaut, dann gibt es eigentlich gute Hinweise, was helfen kann. Und zum Beispiel eine Haltungs- oder ein Aspekt der seelischen Verfasstheit ist Positivität oder, wenn man in die Literatur schaut, Awe, also Demut. Ob ich eine positive Lebenseinstellung habe oder eine positive Haltung gegenüber dem, was mir begegnet aus der Außenwelt, hat jetzt interessanterweise nicht nur eine Wirkung darauf, wie ich mich fühle, sondern wie kräftig ich bin. Also bis dahin, wie gesund ich bleibe oder wie meine Lebenserwartung ist, wenn man das jetzt auf Langzeituntersuchungen anschaut. Also die Frage, wie mein Verhältnis zur Welt ist, und das ist erstmal was ganz Persönliches, bestimmt auch, wie viel Energie ich habe. Also Gesundheit oder wie gesund wir sind, ist bis zu einem bestimmten Grad gar nicht abhängig von äußeren Faktoren, sondern von inneren Kapazitäten. Das ist ja was, was wir von Antonovsky jetzt im Salutogenese-Modell gelernt haben oder wenn man Frankls Logos-Therapie anschaut und schaut, wie er das gefunden hat. Also unter eigentlich katastrophalsten äußeren Bedingungen in Konzentrationslagern zu merken, es gibt eine Gesundheitsressource in uns, die tragen kann, selbst wenn alles Äußere wegbricht. Und ich glaube, das müssen wir also für uns selbst lernen als Berufsgruppe. Aber das sollten wir natürlich uns auch systematisch erschließen, um das unseren Patientinnen und Patienten mitgeben zu können. Wo sind die eigenen Gesundheitsquellen? Und also da würde ich gern den Fokus auch immer mehr in der Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten drauf legen, dass man sagt, hey, neben all dem, was an äußeren Faktoren und Wissen vermittelt werden muss, sollten wir in unsere Aus- und Weiterbildung auch diese Aspekte der inneren Reise, sage ich mal, mit aufnehmen.
Also was stimme ich dir natürlich total zu und das ist ja auch so ein Thema, für das ich mich sehr begeistere. Ich glaube, Was mir immer wieder begegnet, was daran sehr spannend ist, ist, dass bei dieser inneren Haltung, bei dieser Sicht auf die Welt häufig die Grundannahme ist, naja, das ist halt so oder das hat man halt nicht. Also ja, auch dieser hohe Anteil nach so einer großen Ausbildung zu sagen, naja, ich überlege, den Beruf zu verlassen, legt ja nahe, dass ich sozusagen nichts dran ändern kann. Sonst würde ich ja nicht nach 6 Jahren Studium und dann noch Facharztzeit, also das ist ja einfach ein Rieseninvestment an Aufwand. Und die spannende Sache daran ist ja, dass wir wissen, es ist lernbar und ich kann das verändern. Und meiner Ansicht nach ist es da auch einfach so, dass wir sehr viel lernen im Fachlichen und das uns auch total logisch erscheint, dass wir, um mehr zu wissen und mehr Fachwissen zu haben, das einfach auch lernen müssen und trainieren müssen, dass es bei diesen inneren Anteilen aber nicht genauso logisch ist, dass ich die kultivieren und trainieren muss. Und wie du sagst, da darf dann auch ein Fokus drauf liegen in der Ausbildung. Und ich denke aber eben von Anfang an ist das ganz wichtig. Und da hatte ich dir auch im Vorgespräch erzählt, da habe ich mich zum Beispiel total gefreut, dass jetzt dieses Jahr die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin, also so eine ganz somatische Fachgesellschaft, die Wissen vermittelt, sich dieses Jahr als Kongressthema Resilienz gewählt hat. Und das würde ja nur Sinn machen, das bei einem Wissenskongress anzubieten, wenn ich daran was tun kann. Und das ist ja dann genau das Schöne.
Ja, ich habe die Frage meiner Frau gestern Abend gestellt. Und wie wecken wir uns eigentlich gegenseitig für diese Entwicklungsmöglichkeit? Weil die Welt ist so schnell, wir sind so im Außen gefordert, dass dieses Erlebnis, dass da Entwicklung möglich ist, auch in der eigenen Persönlichkeit, auch weil das oft über lange Zeiträume geht, gar nicht so alltäglich ist oder zu sein scheint. Und sie hat gesagt, was total hilfreich ist, tatsächlich in einem Rückblick mal zu schauen, wo gibt es Situationen, die mich eigentlich überfordern oder wo ich immer wieder ja eigentlich nicht mir selbst gerecht werde in der Begegnung. Ich finde es auch einen interessanten Aspekt, dass wir eigentlich alle eine Ahnung davon haben, wer wir sein könnten. Und dass uns dann im konkreten Kontakt zu anderen Menschen oder im Umgang mit Aufgaben oft nicht gelingt, unser ganzes Potenzial zu entfalten. Unter dem Gesichtspunkt könnte man sagen, innere Entwicklung ist vielleicht auch ein Weg, der Mensch zu werden, als der man gemeint ist, aber jetzt mit einem eigenen persönlichen Maßstab. Oder jetzt der Weg von der Medizinerin zur Ärztin ist eigentlich ein Weg, die Ärztin oder der Arzt zu werden, als der wir selbst gemeint sind. Also wo unser gesamtes Potenzial zur Entfaltung kommt. Meine Frau hat eben gesagt, wenn wir ehrlich zurückschauen, dann merken wir in solchen Situationen gerade auch unsere eigene Unvollkommenheit. Das kann auch schmerzhaft sein. Aber wenn man dann mal über einen längeren Bogen zurückschaut, dann kann man auch entdecken, dass eine Situation, die einen zu einem bestimmten Zeitpunkt überfordert hat, vielleicht 1, 2, 3 Jahre nicht mehr überfordert. Und dass in diesem Zeitraum dann ansichtig wird, okay, da hat tatsächlich irgendwie Entwicklung stattgefunden. Entweder eine innere Kompetenz, die dazugekommen ist, eine andere Gelassenheit oder ja, eine andere Haltung, die man sich erworben hat. Und das sind eigentlich ganz wertvolle Momente, in denen man diese eigene Entwicklungsfähigkeit spürt und dann zum Ausgangspunkt nimmt zu sagen, okay, jetzt ergreife ich die und versuche daraus was zu machen.
Ja, dieses Innehalten, also überhaupt sich diesen Moment zu nehmen, wo man über einen bestimmten Zeitraum zurückblickt oder vorwärts guckt. Also ich plädiere ja auch immer dafür, sich so auf ein Jahr, auf einen Monat, aber auch durchaus auf eine Woche und im besten Fall auch auf einen Tag zurückzugucken oder vorauszugucken, was da stattfinden soll und eben nicht nur als reine Terminliste, sondern auch welche Qualität an einem Tag vorkommen darf oder worauf ich mich freuen würde, welche Begegnung in der Woche stattfinden kann oder in einem Monat. Und dadurch kann ich dann eben auch auf was zu und dann findet es eben auch eher statt, als wenn ich es nur geschehen lasse oder auch nicht.
Ja, ich glaube, das ist der Schlüsselmoment, oder? Der alles ändert, dieses kurze Innehalten. Und dann, im Buddhismus würde man vielleicht sagen, in die innere Beschaulichkeit gehen. Also den Blick nach innen wenden. Mindfulness letztendlich. Ist ja nicht umsonst, dass das global so zunimmt, dass Menschen versuchen, Mindfulness zu üben, egal ob es im Laufen, im Sitzen, im Essen oder ja, in welcher Situation auch immer ist.
Genau. Und ich finde, das ist genau so eins von den Beispielen, wo das ähnlich ist wie bei der Anamnese. Erstmal muss man natürlich eine gewisse Zeit aufbringen und man hat das Gefühl, oh nein, jetzt soll ich das auch noch üben und das dauert ja so lang und so. Aber es ist letztlich nicht anders als bei der Anamnese, dass je besser das so man das geübt hat, je mehr das in einem drin ist, desto mehr läuft das auch so mit. Also dann braucht es natürlich noch die Momente, aber die sind dann, das ist wie in deinem Beispiel von dem Oberarzt, der dann ins Zimmer kommt und dann auch nach 2 Minuten dann schon was Substanzielles raus hat und dann braucht es halt vielleicht ab und zu noch eine Anamnese, die länger dauert, aber ich glaube, das ist sehr vergleichbar in dem Punkt.
Ja, und wenn man es ganz praktisch macht, ne? Also ich glaube, was ich mitgeben möchte jetzt auch unseren Zuhörerinnen, also diese Übung der inneren Ruhe, da übe ich schon seit ich 14, 15, 16 bin dran. Man kann immer noch ruhiger werden, also dieses Calming Down und wirklich das eigene Gefühlsleben, das eigene Gedankenleben mal zur Ruhe kommt. Wenn man das schon 5 Minuten am Tag macht, hat das eine Auswirkung auf die gesamte Tagesgestalt. Und das Ziel ist vielleicht, dass man die innere Ruhe, die man am Morgen, weil man sich dafür Zeit nimmt, übt, so wie man Zähne putzt, muss man halt auch sein Seelenleben irgendwie hygienisch gestalten, dass die sich ausdehnt auf den ganzen Tag und dann eine andere Gelassenheit zur Folge hat oder eine andere Präsenz zur Folge hat. Also das ist sicherlich eine der Hauptübungen auch in unserer Zeit, ruhig bei sich in der Präsenz zu bleiben. Und dann, das hast du schon gesagt, ne, diese zweite, glaube ich, ganz grundlegende Übung auch in der inneren Beschaulichkeit ist jetzt der Rückblick oder der Vorblick. Dann schön auch mit der Frage, was war für mich wesentlich, was war nicht wesentlich, dass man schaut, was gehört eigentlich zu mir und was gehört nicht zu mir. Das sind so Aspekte, die eigentlich ganz wenig Zeit brauchen, aber eine hohe Wirkung in der Qualität haben. Und wenn ich nochmal an das Beispiel mit der Sorge anknüpfe, möchte ich gerne noch 2 Dinge mitgeben. Also vielleicht einmal ganz konkret als Übung, aber auch methodisch. Was ich gemacht habe, ich habe jemanden um Hilfe gebeten. Und ich habe im Moment einen Lehrer für solche Fragen. Ich weiß gar nicht, ob ihm das so klar ist, aber das ist Harvin To, ist der ehemalige Glücksminister aus Bhutan, wo das Setting so ist, dass ich immer wieder mal die Möglichkeit habe, vielleicht einmal im Monat oder zweimal, je nach Situation, mit ihm so Morgengespräche zu haben. Und er ist Buddhist, neben vielem anderen, hat lange im Roten Kreis, im Schweizer Roten Kreuz die Entwicklungs- und Ausbildungsabteilung geleitet und ist dann als Glücksminister nach Bhutan und hat im Grunde an einer Culture of Happiness mitgearbeitet. Und das hat ganz viel eben Happiness, Wellbeing hat eben schon mit äußeren Rahmen und Grundbedingungen zu tun. Also man sollte nicht hungern und sowas alles. So ein bisschen wie das Fakten und technische Wissen in der Medizin. Aber es hat eben auch ganz viel mit Haltung und Einstellung zu tun. Und ich habe ihn einfach gefragt, wie ich da einen Schritt weiterkomme. Und das möchte ich als Empfehlung mitgeben, dass wir uns nicht nur Lehrerinnen und Lehrer suchen dafür, wie man ein ZVK legt oder wie man eine Endoskopie macht, sondern auch für diese inneren Fragen und dass wir mit Menschen ins Gespräch kommen, hey, wie gehst du mit Sorge um oder wie gehst du mit Angst um oder mit Überforderung, dass wir uns da auch gegenseitig helfen und erlauben, diese Dimensionen irgendwie zu diskutieren. Und ganz konkret hat er mich an etwas erinnert, was ich eigentlich schon wusste, aber Wissen reicht halt eben nicht, wenn es um Kompetenzen geht, dass man im ersten Moment mal, und das ist fast der schwerste Schritt, mal merkt, okay, da sind Sorgen. Also das Wahrnehmen oder Im Englischen heißt das dann Recognition. Da ist jetzt gerade ein Gefühl, was mich eigentlich belastet oder beschäftigt. Das kann übrigens auch positiv sein, aber dieses Wahrnehmen, was passiert gerade innerlich in mir? Erster Schritt. Und dann im zweiten Schritt zu sagen, okay, das ist jetzt so. Ich habe tatsächlich Sorgen. Und die sind so groß, weil ich für so viele Menschen verantwortlich bin und mir die so wichtig sind alle, dass es eigentlich kaum zum Aushalten ist. Und dann im dritten Schritt zu sagen, okay, dann seid ihr jetzt mal einfach da. Ihr seid jetzt Teil von mir. Aber in dem Moment, wo ich sage, ich habe Sorgen, nicht ich bin die Sorge, fange ich schon an, in ein neueres, in ein freieres Verhältnis zu meinem eigenen Empfinden und Gefühl zu bekommen. Und dann merkt man in diesem Moment, okay, die Sorgen sind ja etwas, was ich habe, nicht etwas, was ich bin. Und dann entsteht wieder Ruhe. Und dann kann man im vierten Schritt so sagen, okay, jetzt gehe ich da mal tief rein. Look deeply. Was sind eigentlich die Gründe? Und dann im fünften Schritt sagen, okay, eigentlich ist nicht die Sorge das Problem, sondern die Belegung oder die Wirtschaftlichkeit oder dass mir die Menschen so wichtig sind, dass ich ihn vielleicht kündigen müsste. Oder und dann kriegt man plötzlich eine Ebene, die einen wieder handlungsfähig macht. Okay, dann ändern wir daran was. Und dann merken, okay, jetzt wird mein Seelenraum plötzlich so sortiert und ruhig, dass ich sogar große Sorgen, die mich eigentlich überfordern, wieder handhaben kann. Mir hat das total geholfen. Auch nochmal ein ganz freies Verhältnis zu ganz vielen Gefühlen zu bekommen. Jetzt kommt dann sowas als Welle, das hört nicht auf. Ja, das Leben ist ja dynamisch. Aber ich kann merken, okay, die Welle kommt jetzt. Und jetzt zu sagen, ja, ist gut, lad dich ein, sei da, schauen wir mal. Und das Schöne, was dann passiert, ist, dass man merkt, plötzlich wird die eigene Seele, das eigene Gefühlsleben wie so eine Art Sinnesorgan, um zu merken, da passiert jetzt was. Jetzt war ich am Wochenende zum Kongress, da habe ich gelernt, Change Management oder Change in irgendeinem Unternehmen, Krankenhaus, führt immer zu Widerständen. Also wenn wir Widerstände wahrnehmen, merken wir, da ändert sich gerade was. Wunderbar zu merken, ich leide nicht unter den Widerständen, sondern nehme sie eigentlich als Indikator dafür, dass sich was ändert. Ja, also für mich jedenfalls zum einen, dass man sich Hilfe holen kann und dass man nicht alleine ist auf solchen Entwicklungswegen, aber dann auch so ganz praktische Dinge, die man üben kann, die einem eigentlich helfen, die inneren Kompetenzen auch zu entwickeln.
Also, was mich die ganze Zeit jetzt in unserem Gespräch auch schon begleitet und wovon ich auch wirklich glaube, dass das ein Teil des Problems auch so in dieser Optimierung des Gesundheitssystems in vielen Bereichen ist, genau das, dieses Sprechen können, dieses sich austauschen können, dieses als Mensch da sein. Also, dass ich eben nicht nur jetzt morgens in die Sprechstunde trete und da als Leistungsträger sozusagen meine medizinische Leistung abspule, sondern dass ich da als Mensch bin, der Menschen begegnet und dann eben auch menschlich was mitgeben kann oder menschlich Trost spenden kann oder menschlich Mitgefühl spenden kann. Und das sind oft ja nur ganz, ganz kleine Nuancen und das ist überwiegend auch nicht zeitfordernd. Ich würde oft behaupten, sogar im Gegenteil. Aber ich darf dann als Ganzes da sein. Und das Gleiche umso mehr ist ja dann mit Kollegen und eben auch mit Menschen, die mir ihr Wissen weitergeben, als Lehrer, als Vorgesetzte, als Ausbildende. Und wenn ich da an diesen Menschen in diesem anderen Wesen rankomme und erfahre, wie der damit umgeht, wie der das macht, dann wird auch in mir was berührt, was weitergehen kann. Und das hat dann immer aber auch schon diesen Aspekt, dass es was ist, was ich besprechen kann, was ich benennen kann. Und das ist ja auch so was, alles, wofür wir keine Worte haben, ist ungleich bedrohlicher als das, was wir ausdrücken können. Und also das sind ja jetzt auch keine Neuigkeiten, wenn man jetzt aus einem psychotherapeutischen Hintergrund kommt. Aber es ist damit eben entkoppelt. Es ist nicht mehr so ein Selbst, sondern es ist etwas, was ich habe, wie du das schön beschrieben hast, aber nicht was unbedingt Identität ist. Und ich glaube, das ist natürlich in unserem philosophischen Hintergrund, von dem ich denke, also bin ich, haben wir es da philosophiegeschichtlich vielleicht ein bisschen schwieriger als andere philosophische Kulturentwicklungen, weil wir das Denken immer so sehr persönlich nehmen. Aber wenn wir anfangen können, über das zu sprechen, was unsere Überzeugungen sind, dann ist es so ein bisschen entkoppelt und dann wird es leichter. Und ich denke, erst fällt es leichter, mit anderen darüber zu sprechen und später, wenn man das schon kennt, so wie du es gerade auch beschrieben hast, dann kann man auch selber diese inneren Anteile rausnehmen und diesen Dialog auch ein Stück weit mit sich selber führen und sich anhören, liebe Sorge, was ist denn los und was willst du mir sagen? Und dann ist es ein bisschen wie so ein Kind, das an einem zieht und was möchte. Und wenn man immer nur sagt, ja, später, dann zieht es halt immer weiter. Und wenn man sich wirklich dann einen Moment Zeit nimmt, dann ist es danach auch meistens wieder für eine Weile gut. Dann muss ich nicht den ganzen Tag die Sorge zum Beispiel mit mir tragen oder eine andere Emotion, die sich so aufdrängt oder andere Gedanken, die sich so im Kopf drehen, ne?
Ja, ich bin gerade am Anfang von dem, was du gesagt hast, nochmal hängen geblieben und möchte noch eine Entdeckung meiner letzten Wochen eigentlich teilen, dass eigentlich auch entstanden aus einer Frage im Gespräch mit Harvin Toh, die Frage, wie ist denn die Resonanz zwischen deinem äußeren Leben und deinem inneren Leben? Und das bedeutet, sich erstmal klarzumachen, dass wir eigentlich alle auf einer inneren Entwicklungsreise sind und die hat schon eine besondere Farbe, wenn wir unseren Lebensweg als Ärztin oder Arzt gehen. Und dann aber die Frage, resoniert das, was ich im Außen tue, eigentlich mit dem, was mich innerlich beschäftigt und wer ich bin? Und kriegen wir das synchronisiert? Also gibt es da eine Kohärenz? Das, glaube ich, hat ganz viel mit, natürlich auch mit Authentizität und mit Integrität zu tun. Aber auch damit, also das ist ja die Außenperspektive, wie verbunden ich bin mit meinen eigenen Handlungen und ob die für mich gut sind. Und das hat mit Kraft damit zu tun, ob ich Sinn erlebe, ob ich Kräfte ziehe aus dem, was ich tue, wenn ich das Gefühl habe, ich kann da so dabei sein, wie es mir eigentlich entspricht. Und ganz persönlich vielleicht, am Anfang von meinem Studium habe ich eine Ärztin kennengelernt, die mir eine Meditation gegeben hat. Meditation ist ja letztendlich auch eine innere Praxis für innere Beschaulichkeit. Und diese Meditation hat im Grunde eine Überschrift in Frageform. Und die Frage heißt, wie finde ich das Gute? Und diese Frage, die begleitet mich seitdem, weil ich sie zum Maßstab eigentlich für mein ärztliches Handeln gemacht habe. Nämlich nicht zu fragen, was ist statistisch richtig für die Patientin und den Patienten, sondern was an therapeutischen Handlungen oder an ärztlicher Begleitung braucht es eigentlich, damit das, was passiert von der Patientin, vom Patienten, als für sie, und das hat immer was mit Kontext und Individualität des Gegenübers zu tun, als gut erlebt wird. Und da finde ich ganz interessant, dass in dieser Meditation gibt es dann drei folgende Aussagen. Und die erste ist, ich kann das Gute nicht denken. Also, dass das Gute nicht dadurch entsteht, dass ich drüber nachdenke. Und dann, ich kann das Gute fühlen, aber es ist nicht, durch mich nicht da, wenn ich es nur fühle. Also interessant die Perspektive, dass ich natürlich im Gefühl sofort weiß, das war jetzt gut oder das war nicht gut. Und es gibt so viele Situationen, wo wir wissen, es war nicht gut, aber es war trotzdem statistisch vielleicht richtig oder die Verantwortung ist abgegeben, deswegen kann mir nichts passieren. Aber eigentlich im Inneren merke ich, hätte ich doch nochmal hingehen sollen oder hätte doch ein anderes Wort gebraucht. Oder ja. Und dann die letzte Aussage, ich kann das Gute wollen. Dass das Gute tun, was mit der Handlungsdimension zu tun hat. Also bringe ich das, was ich an Impulsen habe, zu helfen, auch wirklich bis in die Tat, lebe ich meine innere Perspektive. Und ich glaube, das ist schon etwas, was mit Ärztin und Arzt sein im Innersten auch zu tun hat, dass wir dieses therapeutische Anliegen auch ausleben lernen. Ja, uns eigentlich lernen, das, was wir als ärztliche Profession, Bestimmung, Sinn für uns finden, was uns motiviert, das auch bis in die Tat zu bringen. Und da habe ich den Eindruck, ist dann auch die Brücke zwischen innerer Entwicklung und äußerer Handlung, dass es am Ende nicht darum geht, innere Entwicklung im Sinne von Wellness zu betreiben und Hauptsache mir geht's gut, und sondern am Ende geht's darum, Ärztin und Arzt zu werden, um gut handeln zu können. Und da bin ich, das merke ich im Alltag, wenn wir erschöpft sind, wenn wir nicht mit Begeisterung dabei sind, wenn wir frustriert sind, wenn wir den Sinn verlieren im Alltag, dann hat das einen Effekt auf unser Handeln. Das merken die Patientinnen und Patienten
total
sofort. Ja.
Absolut.
Und insofern dieser Weg vom Mediziner zum Arzt, von der Medizinerin zum Arzt, letztendlich einen, den es nicht nur für uns braucht, auch. Und wir müssen ihn gehen, wir dürfen ihn gehen. Das ist eine unglaublich spannende Reise. Aber vor allen Dingen auch etwas, was unsere Patientinnen für uns brauchen, damit wir für sie das Gute finden.
Ich würde sagen, das ist ein wunderbares Schlusswort, Philipp. Ja, aber letztlich genau um das geht es. Ne? Es ist nicht nur zu lernen und zu fühlen, sondern es dann in die Welt zu bringen, indem wir es tun und eben nicht nur irgendwas tun, sondern das Gute tun.
Ja. Ja, und deswegen ein unglaublicher Beruf, oder? Dass wir,
der Beste dass wir überhaupt.
Der Beste überhaupt. fügen wir eine innere Entwicklungsreise der Äußeren noch hinzu. Ne? Und dieses Innehalten, Stopping, als erster Schritt. Ja, so wichtig. Auch in dieser sich immer beschleunigenden Zeit, in der wir leben.
Ja, umso mehr. Vielen, vielen Dank, Philipp.
Danke auch. Ne?
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast, mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.